Ich möchte gerne auch noch mal beten vor der Predigt und wenn ihr könnt, bitte ich euch aufzustehen. Ja, gnädiger Vater, ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir uns immer wieder durch dein Wort, aber auch durch die Gemeinschaft miteinander auf dich ausrichten dürfen. Und ich bitte dich jetzt um Gnade zum Reden für mich, dass ich die richtigen Worte habe, dass du mich leitest durch deinen Geist, aber auch, dass alle, die zuhören, offene Ohren haben, dass wir auch bewusst unsere Ohren der Weisheit zuwenden und dass wir ja mehr und mehr ergründen können, was dein Wille ist, dass wir deine Weisheit erkennen und weise werden. Leite uns durch deinen Geist. Amen. Ja, ich habe euch hier ein 2-Euro-Stück mitgebracht. Das Besondere hieran ist, dass es eine deutsche Ausgabe ist. Es gibt ja auch ganz viele andere 2-Euro-Stücke. Es ist jetzt einfach nicht ein 1-Euro-Stück, weil das sieht man besser. Wenn man dieses 2-Euro-Stück sich so anguckt, dann sieht man, dass das zwei Seiten hat. Auf der einen Seite sehen wir hier eine Zahl. Das ist der Wert dieser Münze. Und auf der anderen Seite sehen wir das Symbol des Landes, also hier in dem Fall der deutsche Adler. Und ich habe das mitgebracht, weil es ein gutes Bild dafür ist, dass etwas aus zwei Seiten besteht. Bei der Weisheit ist es nämlich auch so, wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass wir nach der Weisheit suchen sollen wie nach Schätzen. Ja, wir müssen etwas dafür tun, um weise zu werden. Es kostet uns Mühe, die Weisheit Gottes zu ergründen und sie in unserem Leben anzuwenden. Das ist quasi die eine Seite der Münze, das ist der Wert der Weisheit, den wir kennen und nach der wir streben sollen. Und auf der anderen Seite der Weisheit müssen wir erkennen, wir können niemals aus uns weise werden. Wir sind abhängig von Gott, wenn wir weise werden wollen. Er muss uns seine Weisheit geben und uns helfen, dass wir die Erkenntnis, die wir bekommen haben durch sein Wort, dann auch in unserem Leben anwenden können. Das ist dann die Einsicht. Und in unserer heutigen Predigt wollen wir uns Sprüche 2, Vers 6 bis 11 anschauen und da wollen wir uns insgesamt 3 Punkte ansehen, wobei wir heute nur 2 Punkte schaffen. Den anderen Punkt machen wir dann nächste Woche. Das, was wir uns zuerst angucken wollen, ist, dass Gott dir und mir Weisheit gibt. Ja, es ist ein Geschenk von ihm und wir sind abhängig von ihm. Das zweite ist, Gott beschützt dich, wenn du weise handelst. Ja, auch eine praktische Seite der Weisheit. Gott greift in unser Leben ein und nächste Woche wollen wir uns dann ansehen, Gott verändert dich durch seine Weisheit. Er prägt dich, er ändert deinen Charakter. Ja, lasst uns Gottes Wort aufschlagen. Wir lesen Sprüche 2, wo es wieder um die Weisheit geht. Da steht, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Werk, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt. Dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Ja, unser erster Punkt ist, Gott gibt dir die Weisheit. Und der Titel der Predigt ist, in diesen 3 Aspekten sehen wir den Segen, den Gott uns durch Weisheit, die er uns gibt und die wir auch in unserem Leben dann anwenden, die praktisch wird, dass er uns segnet dadurch im Leben. Und der erste Punkt ist, Gott gibt dir Weisheit. Wie anfangs erwähnt, besteht die Weisheit aus diesen 2 Seiten. Den Wert, also dass wir danach streben, weise zu werden, aber auch hier hinten, ne, das Symbol ist ja nicht umsonst hier drauf, hier erkennen wir, dass das von Deutschland ist. Ja? Also die Währung ist von Deutschland und so ist die Weisheit von Gott. Wir brauchen sie und sie kommt von ihnen. Wenn wir sie haben wollen, dann müssen wir uns an Gott wenden. Und wenn wir jetzt den Vers 6 so lesen, dann könnten wir meinen, Ja, wenn Gott mir die Weisheit schenkt, was soll ich denn dann noch tun, um weise zu werden? Soll ich dann überhaupt irgendwas machen? Und genau an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir uns den Kontext anschauen. Also man sollte ja generell niemals eine Bibelstelle so einzeln betrachten, sondern wir müssen schauen, in welchem Kontext sie hier steht. Und bei der letzten Predigt haben wir uns die ersten 5 Verse angeschaut und lasst sie uns nochmal lesen. Da steht: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Und dann hier unser Vers heute, mit dem wir uns zuerst beschäftigen wollen: Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Was wir hier sehen ist, Gott erwartet von uns, dass wir danach streben, weise zu werden. Ja, wir sollen Mühe in Kauf nehmen, weil wir den Wert der Weisheit kennen, weil wir wissen, wir brauchen die Weisheit. Aber auf der anderen Seite sehen wir dann, also wir sehen halt auch schon in den ersten 5 Versen, dass Gott halt zum einen möchte, dass wir aktiv uns der Weisheit zuwenden, wir sollen unser Ohr der Weisheit leihen, also auf Gottes Wort hören, Gottes Wort lesen, Predigten anhören und so weiter, über Gottes Wort uns austauschen, das sollen wir machen. Wir sollen auch wissen, welchen Wert sie hat, aber schlussendlich sollen wir schon, haben wir in den ersten 5 Versen gesehen, sollen wir schon dafür beten, dass wir weise werden, weil wir eben verstehen, ich kann gar nicht aus mir selbst weise werden. Ich habe gar nicht alles dafür, um Gottes Willen im Gehorsam im Leben zu befolgen. Und das sind diese zwei Seiten der Weisheit. Ja, wir müssen danach streben, Gottes Willen zu kennen. Das machen wir, wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, wenn wir Predigten hören, wenn wir uns beim Hauskreis treffen, wenn wir uns über Gottes Wort austauschen, dann bekommen wir Erkenntnis von Gott, wenn wir dafür beten. Ja, er leitet uns durch seinen Geist und er gibt uns Erkenntnis dann für das, was er uns sagen will. Aber wir brauchen dann auch Einsicht, dass wir erkennen, okay, das ist Gottes Wille und das ist mein Leben und das ist nicht in Übereinstimmung. Und dann muss Gott uns helfen und wir müssen dafür beten, dass er uns dabei hilft, dass wir seinen Willen in unserem Leben umsetzen können. Denn das ist Weisheit, nicht nur bloßes Wissen, dass ich mir nicht nur Wissen anhäufe über Gott, sondern dass ich das, was ich gelernt habe, auch in meinem Leben anwende. Das ist wahre Weisheit. Und wir alle wissen, wir haben schon oft Dinge in unserem Leben erkannt, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und da haben wir erkannt, dass wir scheitern, wenn wir aus uns selber handeln, wenn wir versuchen, das selber in Angriff zu nehmen. Aber Gott möchte uns dabei helfen. Er möchte uns helfen, dass wir ihm treu sein können. Er gibt uns dann die Weisheit, die wir brauchen. Wir müssen nämlich dafür beten, dass Gott uns Weisheit schenkt. Und wir beten für so viele Sachen. Wir beten dafür, dass wir Gesundheit haben. Wir beten dafür oft, dass Gott Probleme in unserem Leben wegnimmt. Warum beten wir nicht dafür, dass er uns Weisheit gibt? Die Weisheit, sie ist viel mehr wert als Silber oder irgendwelche Schätze. Und Silber, sie war damals die gängige Währung, das, was heute bei uns das Geld ist. Ja, vielleicht meinen wir, wir können in Geld Sicherheit finden, aber die finden wir da nicht. Wir finden in der Weisheit Gottes Sicherheit. Das haben wir in den ersten 5 Versen gesehen. Und dann sehen wir in Vers 6 diese Verheißung, dass Gott uns Weisheit schenkt. Ja, es ist vielleicht harte Arbeit, weise zu werden. Es ist auch vielleicht schwierig für uns, manche Gebote Gottes zu halten. Aber dennoch kommt das Gelingen nicht aus uns. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, schenkt Gott mir Erfolg, sondern wenn ich in Demut vor ihn trete und ihnen sage: Herr, ich kann das nicht aus mir selbst. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisheit, wie du mir, wie ich deine Wahrheit in meinem Leben anwenden kann. Nicht unser Entschluss, dass wir weise werden wollen, ist eine Erfolgsgarantie dafür, dass wir weise werden, sondern alleine Gottes Versprechen ist entscheidend, dass er uns Weisheit geben wird. Schlag mal mit mir Jakobus 1, Vers 5 auf. Da geht es um Anfechtungen, aber das ist auch ein generelles Prinzip. Gerade in Anfechtungen brauchen wir Weisheit, das ist natürlich klar, aber auch so möchte Gott, dass wir ihn um Weisheit bitten. Und in Jakobus 1, Vers 5, da steht: Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der einen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die von Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Das, was wir hier sehen, ist, dass die Verheißung aus Sprüche 2 einfach nochmal wiederholt wird. Gott ist derjenige, der uns Weisheit gibt. Nicht wir selber werden weise, weil wir fleißig sind, sondern Gott nutzt unser Bestreben, weise zu werden, wenn wir zu ihm beten und ihm sagen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Weisheit, und dann schenkt er uns Weisheit. Und dazu gehört, dass wir daran glauben müssen, dass Gottes Verheißung wahr ist, dass er die Wahrheit redet, wenn er sagt, dass er uns weise macht. Weil oft sind wir wie so eine Meereswoge, die hin und her getrieben wird, weil wir eben nicht daran glauben, dass Gottes Verheißung wahrhaftig ist. Und das meine ich gar nicht böse, ich bin auch nicht besser, aber wir vergessen einfach schnell, welchen Wert Gottes Worte haben. Gottes Worte sind nicht wie unsere Worte. Wenn wir etwas sagen, dann hat das vielleicht mit unserer Laune zu tun oder wie wir gerade eine Sache wahrnehmen. Vielleicht haben wir noch nicht die ganze Erkenntnis von einer Sache, aber wenn Gott etwas sagt, dann ist das wahrhaftig, dann hat das Stand. Und wir müssen eben deswegen daran glauben, dass er uns dann weise macht, weil er es uns verspricht, wenn wir dafür beten. Und ich kann euch da ein Zeugnis geben. Also meine letzte Woche war echt sehr turbulent. Letztes Wochenende waren wir noch unterwegs, weil wir einjährigen Hochzeitstag hatten. Und ich habe Jenny versprochen, dass ich da keine Hausaufgaben mache für die Bibelschule. Und dadurch wurde es halt sehr viel in der Woche, weil Sascha und ich jetzt gestern und vorgestern Bibelschule hatten. Und es waren einfach wahnsinnig viele Aufgaben. Ich habe nicht viel geschlafen und die Predigt stand an der ich auch noch nicht so viel gearbeitet habe. Und ich habe mir so gedacht, wie soll ich das schaffen? Weil es ist schon ganz schön viel Arbeit, so eine Predigt vorzubereiten. Und jetzt vom Menschlichen her wäre es eigentlich nicht so wirklich möglich gewesen, das gut zu machen. Also zumindest so, was meine Erfahrungen, meine Gefühle betrifft. Aber ich wusste, dass ich das Gott einfach anvertrauen muss. Und ich habe mit Jenny dann am Donnerstag gebetet, dass er mir Weisheit gibt, dass ich innerhalb der kurzen Zeit dann die Predigt fertig machen kann. Und ja, Gott hat Gnade geschenkt und ich hatte ein paar Freistunden und Sascha, weil wir zwei Fächer nicht belegen müssen, weil wir die schon belegt haben, und dann konnte ich schon einen großen Teil der Predigt fertig machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass Gottes Gedanken mich förmlich durchströmt haben, dass er mir ja sagt, was ich sagen soll. Und das merke ich übrigens bei jeder Predigtvorbereitung. Manchmal sitze ich vor dem Text und denke mir, was will Gott mir jetzt damit sagen? Oder wie soll ich die Gemeinde mit einem Text über Kindererziehung erbauen? Aber Gottes Gnade und sein Geist und seine Weisheit, sie sind viel größer, als dass wir das jemals ergründen können. Und wenn wir in Demut vor ihn treten und ihm offen und ehrlich sagen, dass wir nicht weiter wissen und dass wir seine Weisheit brauchen, dann schenkt er uns seine Weisheit. Und das hat mich total ermutigt und mir mal wieder gezeigt, wie gut Gott ist. Und er hat mir eine praktische Lektion auch gegeben, was es bedeutet, um Weisheit zu bitten. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen in meinem Leben. Ich bete oft um Weisheit. Ich bete oft dafür, dass ich zum Beispiel Jenny so lieben kann, wie es meine Aufgabe ist. Ja, oft muss ich mich dann noch selbst aufgeben oder sehe nur meine Perspektive, aber ich bitte dann um Weisheit. Oder auch, wenn ich auf der Arbeit ungerecht behandelt werde. Ja, wenn mir Unrecht geschieht, dann denke ich, ich habe es nicht verdient, aber ich bitte Gott dann um Weisheit und das hilft mir. Meistens ändert es nicht die Situation. Aber oft gibt mir Gott dann die Weisheit, wie ich ein Zeugnis für ihn sein kann oder wie ich ihn einfach ehren kann in solchen Situationen. Das ist Weisheit. Wenn wir einfach Gott bitten, in unser Leben einzugreifen, wenn er uns führt durch unser Leben. Es hat mich nicht weise gemacht, unbedingt 5 Jahre an der Bibelschule zu studieren. Ganz ohne Frage, das war sehr gut, das gemacht zu haben, weil ich glaube nicht, dass ich mich sonst so viel an das Studieren gesetzt hätte. Aber bloßes Wissen bringt uns nicht weiter im Leben als Christen. Ja, so viele Christen haben so viel Wissen, aber sie setzen es nicht in ihrem Leben um. Ja, oft sieht man dann eher, was in dem Leben der anderen falsch läuft, als im eigenen Leben. Aber Weisheit, wahre Weisheit, ist nicht nur Erkenntnis, sondern sie ist auch die Einsicht, ich muss mein Leben verändern, ich muss Gottes Maßstab entsprechen und das tue ich nicht. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig und er kennt uns und er ist nicht erstaunt, wenn wir sündigen oder nicht seinem Maßstab entsprechen. Und er vergibt uns dann und zeigt uns, ey, du musst auch das, was du von mir erfährst, in deinem Leben umsetzen. Und das merke ich ständig. Und wir sollten von Gott immer wieder gedemütigt werden, damit wir eben merken, wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir sind nicht weise. Wir brauchen seine Weisheit. Ja, und wir sehen auch Beispiele in der Bibel, das zieht sich wie so ein roter Faden durch, dass Gott das segnet, wenn Menschen ihn um seine Weisheit bitten. Schlag mit mir mal 1. Könige auf. Da lesen wir davon, wie König Salomo mit seiner Aufgabe als junger König überfordert war. Und was macht er? Er bittet Gott um Weisheit. Da heißt es, in 1. Könige 3, Vers 9. So gib nun deinen Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Ja, was sagt Gott ihm? Gott freut sich darüber, dass Salomo sich zu ihm wendet und ihm sagt, Herr, ich habe nicht die Weisheit für die Aufgabe, die du mir jetzt gibst. Aber ich trete vor dich und ich bitte dich, der du allmächtig bist, dass du mich weise machst. Und Gott sagt zu ihm, das war gut, dass du darum bittest, dass du nicht um Reichtum bittest, was vielleicht naheliegend ist, oder um den Tod seiner Feinde, was auch naheliegend ist. Oder um ein langes Leben. Nein, er bittet dafür, dass Gott ihn weise macht. Und wir alle brauchen Weisheit, weil unser Leben oft nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Aber Gottes Weisheit hilft uns dann in solchen Situationen, seinen Willen zu erkennen, sein Handeln zu sehen und dann auch ihm treu sein zu können. Und ich finde dieses Zusammenspiel, was wir in Sprüche 2 sehen, so krass, dass wir auf der einen Seite nach Weisheit suchen sollen, dass wir sie hochachten sollen, ihr mehr Wert zustehen sollen als Schätzen. Und auf der anderen Seite, dass wir eben sehen, wir bekommen aber die Weisheit schlussendlich nur von Gott. Wir sind von ihm abhängig. Nicht ich kann weise werden, nur Gott macht mich weise. Und wir sehen dann aber auch in unserem Text, in Vers 7 und 8, dass diese Weisheit dann auch praktisch wird. Das ist der zweite Punkt. Gott beschützt dich, wenn du weise handelst. Vers 7 und 8 lese ich nochmal. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die, in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. In Vers 7 und 8 sehen wir Gottes Versprechen, dass er uns behütet, wenn wir so leben, wie er das möchte. Genauer gesagt heißt es, dass er bei denjenigen ist, die eine aufrichtige Gesinnung haben und in Lauterkeit wandeln. Eine aufrichtige Gesinnung zu haben, das bedeutet, die richtige Einstellung zu haben, also einfach das Gute tun zu wollen. Und dieses Prinzip haben wir schon öfter im Buch der Sprüche gesehen. Ja, wir haben gesehen, dass die Weisheit uns dazu führt, dass wir das Böse meiden wollen, weil wir Gott gefallen wollen und stattdessen das Gute tun. Und Gott verspricht uns dann, wenn wir das tun, wenn wir aufrichtig sind, dass er uns behütet. Und das ist ein aktives Eingreifen Gottes in unser Leben. In 1. Samuel 2, Vers 9, da heißt es, er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus seiner eigenen Kraft. Was wir hier sehen, ist, dass Gottes Weisheit zur Folge hat, dass Gott dich beschützt, wenn du weise bist und auf ihn vertraust. Wir sehen hier, du und ich, wir sind abhängig von Gott. Wir können nichts aus eigener Kraft tun, steht hier. Aber was bedeutet es, eine aufrichtige Gesinnung zu haben? Klar, wir können jetzt sagen, das Gute zu tun, aber was bedeutet das praktisch im Leben? Wir alle wissen, wie schnell wir von Gott und seinem Willen abkommen können, wie schnell wir von Gott abgelenkt werden können durch irgendwelche Umfelder, die wir im Leben haben, wo Gott keine Rolle spielt. Wir neigen vielleicht schnell dazu, Sünde im Umgang mit Nichtchristen kleinzureden, nur weil wir nicht auffallen wollen. Oder unsere Kollegen lästern vielleicht und wir sagen nicht, dass das nicht in Ordnung ist oder machen vielleicht sogar mit, weil es normal für uns geworden ist. Vielleicht lachen wir auch über Witze, über die wir eigentlich nicht lachen sollten. Oder wir arbeiten neben der Arbeit noch schwarz, weil alle das so machen. So sollen wir aber als Christen nicht handeln. Wir sollen so leben, dass es Gott ehrt, weil wir aufrichtig sind. Und eine gute Stelle, die das beschreibt, wie ein aufrichtiges Leben, das durch Weisheit geprägt ist, sehen wir in Epheser 5. Und das könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen. Epheser 5, das ist ein etwas längerer Abschnitt, aber da geht es halt darum, wie Gottes Weisheit uns auch durchs Leben führt. In Epheser 5, ab Vers 1 steht, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und alberndes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Weisheit bedeutet, dass ich mit Gott durchs Leben gehen will. Und diese Weisheit brauche ich, um mit Gott durchs Leben zu gehen. Und sie zeigt mir, ich lebe in einer Welt, die Gott nicht kennt. Ja, die meisten in dieser Welt, sie haben keine Beziehung mit Gott. Und meine Aufgabe ist es, diesen Menschen Gottes Wahrheit zu bringen, ihm von der frohen Botschaft weiterzusagen. Aber ich soll keine Gemeinschaft mit ihnen haben, wenn es darum geht, in der Sünde zu leben. Denn da komme ich her. Das war meine Vergangenheit. Und jetzt soll ich nicht mehr so leben. Jetzt soll ich zu Gottes Ehre leben. Und ich möchte Gott gefallen. Ich habe den Wunsch, in der Weisheit zu wandeln. Und deswegen bete ich dafür. Deswegen achte ich darauf, dass ich Gott wohlgefällig lebe, aber bete auch dafür. Und auch in Psalm 84, Vers 11 bis 13 beschreibt der Psalmist, gut, welchen Segen es hat, Gott treu nachzufolgen. Da steht, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Was wir in Sprüche 2 sehen, ist, dass Gott uns praktisch dabei hilft, durchs Leben zu gehen und uns vor Unglücken zu bewahren. Gott segnet es, wenn wir ihm vertrauen. Und wir sehen in Sprüche 2, Vers 8 eine Wiederholung, dass Gott die Wege seiner Getreuen segnet. Die Tatsache, dass diese Wahrheit zweimal wiederholt wird, zeigt, wie ernst Gott das meint. Und wir finden diese Tatsache nirgendwo deutlicher als in Psalm 91. Ich weiß, ich lese heute viele Bibelstellen, aber es ist einfach eine Ermutigung, weil das Wort Gottes, das nicht besser, also ich kann es nicht besser wiedergeben als Gott selbst. In Psalm 91, da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter den Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Und er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finsternen schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschanden und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du dir zur Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinen Zelten sich nahen. Wenn wir Gott nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir uns keine Sorgen davor machen müssen, dass irgendein Mensch uns etwas antun kann, weil er das möchte. Denn wir sind in Gottes Hand. Wenn wir etwas erleben, was in unseren Augen nicht schön ist, dann geschieht das nur, weil Gott das zulässt. Geschieht nichts auf dieser Welt, wenn es um uns Christen geht, was nicht Gottes Wille ist. Und wenn Gott Leid in unser Leben bringt, dann macht er das nicht ohne Grund. Er möchte uns dadurch formen. Und wir neigen jetzt vielleicht dazu, wenn wir diese ganzen Stellen gesehen haben, zu sagen, ach, das geht ja für das Alte Testament, dass Gott seinen Gläubigen verspricht, dass er sie beschützt und beschirmt und so weiter und so fort. Aber wir sehen auch im Alten Testament schon, dass die Gläubigen, wenn sie zu Gott und seiner Wahrheit gestanden haben, auch nicht immer ein einfaches Leben hatten. Ja, wir sehen davon, dass David das Richtige getan hat und von Saul verfolgt wurde, obwohl er von Gott eingesetzter König war. Wir sehen auch davon, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde als Sklave und dass er später unrechtmäßig ins Gefängnis kam. Und bei all diesen Dingen sehen wir, dass Gott sich durch diese Menschen verherrlichen will und dass er auch in dem Leben dieser Menschen eingreift, um sie zu führen und zu leiten. Gott macht nichts umsonst und wir müssen uns nicht davor fürchten, dass uns etwas im Leben trifft, was nicht geplant ist. Gott hat unser Leben in seiner Hand und das ist eine unwahrscheinlich große Ermutigung, weil ich weiß, Gott ist Liebe, Gott ist gut Und er macht nichts Falsches. Und wenn er das zulässt, dann hat er einen Plan für mein Leben. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass wir unter dem Schutz des Höchsten stehen. Wir dürfen wissen, dass wir, wenn wir Leid im Leben erfahren, dass Gott uns dann trotzdem in seiner Hand hält und uns dadurch hilft. In unserem Leben passiert nichts zufällig. Niemand kann uns etwas antun, weil Gott uns in seiner Hand hält. In Psalm 37, Abvers 28 steht, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund der Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr wird ihn nicht in seiner Hand, wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Und dieses Handeln Gottes sehen wir auch im Neuen Testament. Ja, auch Paulus gibt uns Zeugnis davon, dass er Unrecht erlitten hat, aber dass er trotzdem wusste, dass er in Gottes Hand ist. In 2. Timotheus 4, Vers 14 bis 18, da steht, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit ich durch die Verkündigung völlig ausgerüstet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus den Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. All diese Stellen, sie helfen uns darauf zu vertrauen. Gott gibt uns ein Versprechen und er hält das auch. Er hat auch die Größe, das zu halten. Wenn unser Leben in unserer Hand wäre, dann wäre es ziemlich hoffnungslos. Wenn wir unser Leben selbst planen und meinen, wir können jeden Umstand in unserem Leben lenken, dann werden wir ziemlich schnell entmutigt werden, weil wir können das nicht. Wir nehmen uns Dinge vor und dann lenkt Gott unser Leben anders und dann werden wir entmutigt. Ja? Wir werden vielleicht sogar depressiv. Und Jesus sagt, dass wir unser Leben nicht einen einzigen Augenblick verlängern können, wenn wir uns Sorgen machen. Und das machen wir ständig, wenn wir ihm nicht vertrauen. Und wir werden sogar davor gewarnt in Jakobus Brief, dass wir, in Jakobus 4, dass wir nicht planen sollen, ohne Gott im Kopf zu haben. Ja, nicht unser, nicht wir haben unser Leben in der Hand, sondern Gott hat unser Leben in der Hand. In Jakobus 4 steht ab Vers 13, wohl nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen, dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Ja, das ist stolz, wenn wir so planen und so handeln und so denken, wir hätten unser Leben in der Hand. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch unsere Arbeit haben. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch unsere Gesundheit haben. Wir wissen nicht, ob Gott uns vielleicht unseren Ehepartner wegnimmt. Wir wissen gar nichts. Wir wissen auch nicht, ob wir morgen noch leben. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann dürfen wir wissen, dass nichts, was passiert, einfach zufällig passiert und zu unserem Schaden ist. Wir wissen, dass wir mit Gott gemeinsam durchs Leben gehen und dass er uns zum Ziel führt. Und das ermutigt uns dann. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die es war, von einer Frau, die ein sehr falsches Gottesbild hatte. 18 Jahre wohnte ihr Sohn bei ihr in Südafrika und sie hatte ein enges Verhältnis zu ihm. Und dann zog der Sohn weg, ungefähr 1800 Kilometer von ihr entfernt. Und dann fing es an, dass die Frau depressiv wurde. Sie begann sogar Panikattacken zu bekommen, weil diese Frau sich jeden Tag Sorgen machte, in jedem Augenblick, was wohl gerade mit ihrem Sohn wäre und was für Gefahren auf ihn treffen könnten. Und das Problem war, dass diese Frau 18 Jahre der Lüge geglaubt hat, sie hätte das Leben ihres Sohnes in ihrer Hand. Nur weil ihr Sohn in ihrer Nähe war, weil sie das Gefühl hatte, sie könnte in das Leben ihres Sohnes eingreifen, hat sie geglaubt, sie könnte das Leben ihres Sohnes lenken oder beschützen. Aber das konnte sie natürlich nicht. Das war eine Lüge, der sie geglaubt hat. Und als ihr Sohn dann weggezogen ist, da wurde diese Frau krank. Ja, sie wurde depressiv, konnte nicht mehr aufstehen. Und dann ist sie in die Seelsorge gekommen. Und ja, in der Seelsorge hat sie erst gemerkt, dass sie ein völlig falsches Bild von Gott hat. Denn das war hochmütig von ihr zu glauben, sie hätte das Leben ihres Sohnes in der Hand. Und dann durfte sie durch Gottes Gnade immer mehr erkennen, Gott ist derjenige, der meinen Sohn in der Hand hält. Ich muss mir keine Sorgen machen und ich kann das auch gar nicht. Ich kann mir zwar Sorgen machen, aber ich kann ja nicht die Umstände in dem Leben meines Sohnes ändern. Und das hat ihr dann geholfen, in diesem Vertrauen zu Gott zu ruhen. Und dann gingen auch die Depressionen wieder weg. Und das sehen wir übrigens auch oft in der Seelsorge, dass Menschen einfach mit dem falschen Bild von Gott zu uns kommen. Ja, das haben wir alle, auch ich. Ja, ich muss mein Denken auch oft korrigieren. Wir sind nicht Gott, oft verwechseln wir die Rollen. Ja, ich bin nicht Gott, ich kann nicht mein Leben lenken, aber oft denke ich so. Und dann zeigt mir Gott auch auf eine sehr liebevolle Weise, auch wenn Leid in mein Leben kommt, dann ist das auch Liebe, weil er zeigt mir, dass ich sein Sohn bin und angenommen bin. Dann hilft mir das auch, gedemütigt zu werden und zu erkennen, ja, ich bin nicht Gott, aber ich bin in Gottes Hand. Und das wünsche ich mir auch für euch, dass ihr erkennt, was Weisheit ist, ja, dass sie von Gott kommt, dass er euch ein Versprechen gibt, euch weise zu machen und dass er euch auch das Versprechen gibt, euch zu behüten und dass das einen wahren Wert hat. Nicht, dass, wenn ich euch etwas verspreche, hat das einen Wert, sondern wenn Gott euch etwas verspricht, dann hat es einen Wert. Und in Römer 8, Vers 31, Vers 37, das könnt ihr zu Hause lesen, da geht es auch darum, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Ja, nicht Verfolgung, kein Leid und selbst der Tod nicht. Wir werden ewig mit ihm leben, weil er uns errettet hat, weil er sich dafür entschieden hat, uns zu lieben. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du kennst Jesus noch nicht persönlich, dann ist heute auch wieder die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob du nicht sein Geschenk der Gnade annehmen willst, ob du nicht Ja sagen willst dafür, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Das, was du eigentlich hättest tun müssen. Du hättest den Tod verdient für deine Sünden. Ja, wir sagen oft, wir haben gewisse Situationen nicht im Leben verdient. Wenn wir Leid erfahren, dann sagen wir, wir haben es nicht verdient. Aber wisst ihr, was wir eigentlich nur verdient haben? Den Tod. Dass wir für unsere Sünden den Preis tragen. Das haben wir verdient. Sonst haben wir gar nichts im Leben verdient. Aber Gottes Gnade ist es, die es geschenkt hat, dass Gott selbst Mensch wurde, dass Jesus sündlos über diese Welt ging und für dich und für mich gestorben ist. Für mich, der ich der größte Sünder bin. Ja? Und er hat das getan, weil er sich dafür entschieden hat, uns zu lieben. Und wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir Jesus Glauben annehmen als Herrn und Retter, dann sind wir erlöst. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, weil was soll uns passieren? Wir werden höchstens sterben, wie Tobias immer sagt, im Hauskreis. Und dann werden wir bei Gott sein. Und das ist gut. Wir stehen unter dem Schutz des Höchsten und das ist wahnsinnig ermutigend. Und am Schluss will ich nochmal zusammenfassen, was wir gesehen haben. Die Weisheit ist wie eine Münze, die zwei Seiten hat. Wir müssen danach streben, weise zu werden, aber Gott ist es schlussendlich, der uns weise macht. Und wir müssen eben uns viel mit Gottes Wort beschäftigen, damit wir ja in engem Kontakt mit ihm bleiben, dass wir in der Erkenntnis wachsen, aber auch um Einsicht dann dafür beten, dass wir das auch in unserem Leben anwenden können. Und im zweiten Punkt haben wir dann gesehen, dass wir Gott vertrauen können. Er gibt uns ein Versprechen und weil er so viel größer als wir ist, kann er auch dieses Versprechen halten. Und passend zu diesem Thema der Weisheit und der Suche nach Weisheit hat Miroslav Krobak auch ein Lied geschrieben, das heißt Fundort. Und dort heißt es, unvergleichbar ist ihr Gewicht, da spricht er von der Weisheit. Nein, es gibt nichts, was ihr entspricht. Auf dieser Welt ist sie ganz selten momentan. Doch wer kann mir sagen, wo die Antwort ist? Wird sie jemand finden, die Menschheit vermisst? Wo kann man sie suchen? Irgendwie weiß man es nicht. Wer kennt ihren Fundort? Wo finden wir Einsicht? Doch wer kann mir schon sagen, wo die Antwort ist? Wird sie jemand finden, die Menschheit vermisst? Wollen wir denn suchen? Es gibt nämlich einen Ort, Erkenntnis und Einsicht finden wir nur bei Gott.